Jesus redet nicht nur und erzählt viel, wenn der Tag lang ist, sondern er handelt und zeigt tatsächlich, ich spreche nicht nur davon, ich vergebe Sünden, sondern dann zeige ich auch noch, dass ich mächtig bin. Und letztes Mal hat Connell auf wunderbare Art und Weise gezeigt, dass dieser Mensch, als er geheilt wurde, nicht irgendwie nur noch Monate der Reha brauchte, um irgendwie dann langsam seine Muskeln aufzubauen, sondern puff, und es war da. Unglaublich. Und der Matthäus, er macht auch sowas Ähnliches. Er zeigt, wie Jesus erstmal ganz viel redet. Und wer weiß, wo Jesus in Matthäus ganz viel redet? Die Bergpredigt, ja. Das sind drei Kapitel, wo Jesus ganz viel redet. Er spricht und erzählt, was und wie das Reich zum Beispiel ist und so weiter. Und er redet und redet. Und ab ab Kapitel 8, da redet er nicht mehr nur, sondern da zeigt er, wie schon Connell gezeigt hat, er hat nicht nur viel zu sagen, sondern er hat auch Macht. Und so beginnt er und auch dort heilt er. Und Matthäus erzählt im ganzen 8. Kapitel, reiht er Wunder an Wunder aneinander. Und so begegnet Jesus zum Beispiel einem Aussätzigen, den niemand auch nur nicht mal in die Nähe kommen wollte. Den fasst Jesus an und heilt ihn. Und wer einen Aussätzigen anfasst, der ist eigentlich unrein. Das ist ein Bild für, wer sich mit Sündern abgibt oder mit Sünde abgibt, er wird selbst unrein. Und Jesus zeigt hier eigentlich, ich bin der Einzige, der ihn anfassen kann und ich bleibe rein, denn Sünde hat auf mich keine Auswirkung. Und dann erzählt er weiter und da ist ein Hauptmann, ein Römer, der glaubt, dass Jesus auch heilen kann und er bittet, heile bitte meinen Diener, aber ich bin es nicht wert, dass du zu mir nach Hause kommst. Sprich einfach und er wird gesund. Diesen Menschen berührt Jesus nicht, sondern er heilt ihn aus der Ferne. Und so erzählt Matthäus davon, wie Jesus heilt, und zwar nicht mit irgendeinem System oder irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise, sondern Jesus ist alle Macht gegeben. Er spricht und es wird. Und unsere Begebenheit, Leute, auf die wir schauen wollen, ist, als Jesus dann die Gegend verlässt, da steigt er ins Boot mit seinen Jüngern und er fährt los. Also heute soll es um Wasser gehen. Schaut mal nach oben. Ihr könnt froh sein, dass wir kein Löschsystem haben. Sonst hätte ich hier so ein Feuer ausgelöst, einfach um das Connell nachzumachen, dass von oben mal was runterkommt. Wäre wahrscheinlich keine gute Idee. Also macht euch keine Sorgen, ihr werdet heute nicht nass, aber die Jünger sind ganz schön nass geworden. Und ich möchte mit euch diese Begebenheit einfach mal lesen. Das steht in Matthäus 8, ab Vers 23. Also, sie verlassen die Gegend und da heißt es, und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl dem Wind und dem See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Was für eine Geschichte. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich sie lese. Habt ihr schon mal einen Sturm erlebt? Der eine oder andere hat es tatsächlich schon mal erlebt. Das sind abgebrühte Fischer. Die sind auf diesem See aufgewachsen. Sie kennen nichts anderes als diesen See. Und sie überqueren diesen See und es entsteht ein großer Sturm. Also mindestens vier Fischer sind da drin, mindestens. Und was haben sie? Panische Angst. Beherrschen die ihren Job nicht oder was? Segel wieder einholen und so, ist doch ganz easy, oder? Übrigens, alle Evangelien berichten davon, dass es ein unglaublicher Sturm war. Hier Matthäus heißt es, ist das Wort gebraucht für ein Erdbeben. in anderen für Hurricane oder für so einen Wirbelwind, Wirbelsturm. Also es scheint, und ich bin davon überzeugt, kein normaler Sturm zu sein. Es ist ein gemachter Sturm. Und ratet mal, wer diesen Sturm macht. Der dort pennt. Der dort schläft. Er macht diesen Sturm und er beweist es später. Ihr glaubt mir nicht, er wird es beweisen. Also dieses Wasser, ja, Wasser ist etwas unglaublich Gewaltiges. Das haben wir vor einem Jahr, zwei mittlerweile, ist es her, erlebt, wo Wasser ganze Dörfer und Städte niederreißt. Wasser ist etwas Gewaltiges. Und hier auf dem See Genezareth übrigens, falls ihr euch wundert, auf einem See Stürme, das ist tatsächlich so. Dass, ihr wart in Israel, habt ihr einen Sturm gesehen? Ja, am See Genezareth. Ich tatsächlich auch. Das ist Wahnsinn. Wir wollten eigentlich raus aufs Boot und innerhalb von kürzester Zeit waren da hohe Wellen und dann war nichts mehr mit raus. Aber Fischer sind das gewohnt. Es ist nichts Besonderes. Das ist alltäglich, könnte man sagen. Aber was hier geschieht, das ist nicht alltäglich. Also die Wellen sind so groß, sie bedecken das Boot und diese Menschen, die auf diesem Wasser zu Hause sind, haben panische Angst. Sie haben wahrscheinlich schon alles versucht. Alles, wo sie gesagt haben, das kriegen wir hin, haben sie versucht. Und sie sind mit ihrer Weisheit am Ende und sie kommen zu Jesus und sie können es nicht fassen, der Typ pennt. Und ich glaube nicht, dass Jesus todmüde war. Wurdet ihr schon mal mit Wasser geweckt? Da reicht es nur und man wacht auf. Jesus liegt auf einem Kissen, er ist selber pitschnass und wahrscheinlich denkt er sich, oh Mann, wann kommen die denn endlich und fragen mich, dass ich helfe? Wie lange soll ich denn noch so tun, als würde ich schlafen? Hier wird ausgedrückt, nicht unbedingt, dass Jesus schläft, sondern er ruht. Und zwar in der Gewissheit, ihm wird nichts geschehen. Und in dieser Gewissheit könnten eigentlich auch die Jünger sein, denn erstens, wer ist bei ihnen? Jesus. Und zweitens, das Alte Testament spricht immer wieder davon, dass wo Gott ist, da ist Ruhe und da ist Sicherheit, selbst wenn die größten Stürme der Welt da sind. Wo Gott ist, da ist Ruhe und Sicherheit. Und so ruht Jesus und die Jünger hüpfen panisch durchs Boot. Und sie kommen zu ihm und rufen, Herr, hilf, Herr, rette uns. Und ich finde dieses Wort so spannend, denn selbstverständlich geht es hier darum, rette uns, dass wir nicht ertrinken. Aber dieses Wort kann man auch zweideutig verstehen. Denn dieses Wort wird auch gebraucht, nicht nur um jemanden zu retten vor einer Katastrophe zum Beispiel, sondern auch wovor? Vor der ewigen Verlorenheit, vor der ewigen Trennung von Gott. Also, kennt ihr einen Spruch aus dem Alten Testament, wo es um Rettung geht und um Anrufen in der Not? Als Kind mussten wir das auswendig lernen, das war auf einem Telefon, also damals gab es ja noch diese Telefonhörer, auf so einem Telefon war das aufgeschrieben, rufe mich an in der Not und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und die Jünger kommen und rufen ihn an in der Not und er wird sie erretten und sie werden ihn preisen. Und so steht Jesus auf und was sagt er zu ihnen? Warum habt ihr Angst? Sieht Jesus die Wellen nicht? Sieht er nicht, dass das Boot quasi schon vollgelaufen ist? Ist Jesus blind, dass er sagt, warum habt ihr Angst? Er fragt das aus einem ganz bestimmten Grund, denn er will ihnen zeigen, wenn ich da bin, ihr habt schon so viel erlebt, hier allein in den Geschichten davor, was er alles getan hat. Und das war nicht das Einzige, was sie erlebt haben. Sie haben erlebt, wie er einen Gelähmten heilt, wie er sogar ihm Sünden vergibt. Und jetzt haben sie panische Angst und er sagt, warum habt ihr Angst, ihr Kleingläubigen. Glaubt ihr nicht, dass da, wo ich bin, wenn ihr mit mir seid, dass ihr nicht verloren geht, dass ihr nicht umkommt? Und dann steht dieser Jesus auf Man könnte auch übersetzen, nicht befiehlt, sondern er bedroht den Sturm. Habt ihr schon mal mit eurem Chef geschimpft? Gemeckert? Seid ihr mal schon zu eurem Chef und... Man meckert ja immer nur mit den Untergebenen und lässt sich bemeckern vom Chef. Hier wird ganz klar deutlich, Wind und Meer und Wellen, ja, die ganze Schöpfung ist nicht der Chef. Und Jesus sagt hier und bedroht den Wind und die See und er sagt, Wind, hör auf, See, werde still und es kommt eine Stille auf. Habt ihr schon mal erlebt, wie ein Sturm langsam abebbt, also langsam abnimmt? Es dauert eine ganze Weile, selbst wenn der Wind aufhört, bis das Meer oder die See sich beruhigt hat. Das ist physikalisch nicht möglich. Er sagt, er spricht und als hätte es keinen Sturm gegeben. Die Jünger stehen da, pitschnass, mit solchen großen Augen. Und wenn sie es nicht besser gewusst hätten, wenn sie nicht gerade dabei gewesen wären, hätten sie gesagt, da war doch nichts, oder? Aber sie sind pitschnass, das Boot ist wahrscheinlich noch voller Wasser und die See ist ganz ruhig, Totenstille. Und hier kommen mir Gedanken wie zum Beispiel in Habakuk 2,20, das möchte ich mit euch einfach lesen. Mal sehen, ob ich Habakuk so schnell finde. Eigentlich wollte ich es aus dem Kopf sagen, aber mir ist es einfach entfallen. So ist es manchmal. So, falls jemand schneller ist, ihr dürft ruhig lesen. Ich werde es dann wiederholen. So, ich hab's. Habakuk 2,20. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor mir, du ganze Erde. Sei still vor mir, du ganze Erde. Hier in dieser Geschichte beweist die Schöpfung, hier steht nicht irgendjemand, hier steht der Schöpfer. Und er befiehlt seiner Schöpfung, sei still vor mir, vor ihm oder vor mir, du ganze Erde. Er spricht und es wird. Und die Schöpfung muss gehorchen und die Physik sagt nicht, halt, stopp, so funktionieren wir übrigens nicht. Das geht anders, wir müssen jetzt erstmal auslaufen. Sondern er spricht und es wird. Dass es wahre und echte Schöpfung macht, Schöpfer macht. Wer kann das tun? Das kann nur der Schöpfer. Niemand sonst. Nur wer darüber steht, wer dem Ganzen befiehlt, kann sprechen und es wird. Und oh Wunder, schon wieder, Jesus spricht einfach und es wird. Und Stille kommt. Und das Spannende, diese Stille, diese Ruhe ist etwas ganz, ganz Besonderes, denn Jesus ist gekommen, um uns wahre und echte Ruhe zu bringen. Er ist gekommen, damit wir endlich aufhören dürfen zu arbeiten und zu ackern. Denn in all der Zeit versuchen die Menschen, zu Gott zu kommen. Sie versuchen alles Mögliche, um endlich gut genug zu sein. Sie versuchen, die Gebote zu halten und alles Tolle und wunderbar zu machen, aber sie kriegen es nicht hin. Und Jesus kommt und er will uns in diese Ruhe bringen. Und so wie er diesen Sturm befiehlt und es wird Ruhe, kann er auch dir und mir Ruhe bringen. Denn wer kann letztendlich retten? Ich bitte euch, das Puzzle einzublenden. Wer kann retten? Wir haben damit angefangen und haben festgestellt, übrigens, das ist, glaube ich, das Puzzle ganz links oben, dass wir darüber gesprochen haben, Gott selbst stellt sich den Menschen vor und er sagt, übrigens, ich bin Gott, es gibt keinen Gott über mir und es gibt überhaupt keinen Gott neben mir und ich bin der Schöpfer, ich habe alles gemacht. Und ich als Schöpfer will euch retten. Also wer allein kann retten? Es kann doch nur der Schöpfer. Und deswegen das nächste Puzzle, unser nächstes Puzzle ist Jesus. Kannst du ruhig einblenden oder ist schon eingeblendet? So, da, ganz oben links. Jesus ist dieser Schöpfer aus dem Alten Testament, auf den ersten Seiten. Das Neue Testament bekennt es und sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und nichts wurde außer durch das Wort. Jesus ist der Schöpfer. Und das kann er ganz oft sagen, aber glauben wird es ihm vielleicht keiner, bis das geschieht. Die Schöpfung muss gehorchen. Und Jesus sagt außerdem, er ist ja gekommen, um zu suchen und zu retten. Und so wie Gott die ganze Zeit im Alten Testament gesagt hat, ich will euch retten und ich kann euch retten, kommt Jesus und sagt, ich will euch retten und ich kann euch retten. Niemand sonst, nur ich. Und so kommt eine wunderbare Stille und Ruhe. Und wie reagieren die Menschen darauf? Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Sie haben ja schon viel gesehen. Selbst die Krankheit muss weichen. Aber wer ist dieser, dass sogar die Schöpfung gehorcht? Es ist unser Herr, der Schöpfer selbst, der hier ist. Und deswegen können Sie sich sicher sein, Sie werden nicht verloren gehen. Sie werden nicht untergehen, denn da, wo Gott ist, da ist wahre und echte Sicherheit. Auf diese Frage gibt es von Matthäus keine Antwort. Und keiner der Evangelien gibt darauf eine Antwort. Sie enden diese Geschichte alle mit dieser Frage, wer ist dieser, dass sogar Wind und Wellen gehorchen? Und die Jünger müssen eine eigene Antwort darauf finden. Und wir müssen auch eine eigene Antwort darauf finden. Jeder Einzelne für sich muss die Antwort darauf finden, wer ist dieser, dass sogar die Schöpfung gehorcht? Wer ist dieser, der sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh, und es geschieht? Und wir alle müssen darauf eine Antwort finden, deswegen fand ich das Zeugnis so passend heute. Ihr habt eine Antwort darauf gefunden, ihr habt uns heute davon berichtet und jeder von uns muss das tun. Und deswegen lassen Sie es auch hier offen. Ich freue mich, dass die Jünger eine Antwort darauf gefunden haben. Es hat eine Weile gedauert. Du hast gesagt, 27 Jahre hat es gedauert? Ja, es hat eine Weile gedauert, aber das Wichtige ist, dass wir die Antwort tatsächlich finden. Und so frage ich dich heute, hast du diese Antwort schon gefunden? Wer ist dieser Jesus? Wenn nicht, hast du die Gelegenheit dazu. Sprich Cornel an, sprich mich an, sprich irgendjemanden an, den du hier kennst und vertraust und sag, eigentlich würde ich schon diesen pennenden Typen, der auf einmal aufsteht, sagt, Ruhe jetzt! Und es ist still, kennenlernen. Denn es ist nicht irgendjemand, es ist unser Retter und Erlöser, Jesus Christus. Das ist eine unglaubliche Botschaft. Und in diesen Worten steckt echtes und wahres Leben. Die Bibel spricht davon, dass sie sagt, nicht nur, dass Jesus sagt, es werde etwas und es wird. Wenn der Schächer am Kreuz sagt, wenn der Verbrecher am Kreuz hängt und sagt, Jesus, wenn du im Paradies bist, möchte ich bei dir sein. Und er sagt, heute noch wirst du im Paradies sein. Und wenn Jesus das sagt, dann ist es so. Und wenn er zu dir und mir spricht, ich werde dich retten, du bist erlöst, weil du dich für mich entschieden hast, weil du mit mir leben willst, weil du mir nachfolgen willst, dann kann ich das glauben, denn Jesus spricht und es wird. Eugen hat wunderbar gesagt, wenn ich mich zu ihm bekenne, dann bekennt sich Jesus zu uns. Und so möchte ich dich ermutigen, der du vielleicht Jesus schon lange kennst, ihm schon eigentlich auch ewig folgst, dass du dich ihm jeden Tag aufs Neue zu ihm bekennst und sagst, Jesus, ich bekenne mich zu dir, ich will dir folgen, denn das Schöne ist, um es mit Petrus Worten zu sagen, wohin sonst sollten wir gehen, wenn nicht zu dem Schöpfer. Amen.